Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge schauen wir zurück auf die Vorsaison-Testfahrten der Formel E und haben für euch die Eindrücke von vor Ort und die Hintergründe zu diesen Tests aus Valencia. Wie immer auch dabei die neuesten Entwicklungen in der Welt des elektrischen Motorsports. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Ja, eine pickepackevolle Sendung liegt vor uns und mit dabei ist, und er war auch vor Ort in Valencia, nämlich Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallo, grüß dich.
Wie war es denn in Valencia? Ich denke mal, jetzt wenn man aus dem Fenster schaut, das Wetter in Deutschland jetzt nicht so toll aktuell. Wie war es denn in spanischen Valencia?
Auf jeden Fall deutlich angenehmer, was die Temperaturen angeht. Wir hatten schöne 20 bis 24 Grad, viel Sonnenschein, konnte noch mal so ein bisschen Sonne tanken. In diesem Jahr, während hier in Deutschland es schon bitter kalt war. Ich bin morgens aus dem Flugzeug gestiegen bei 7 Grad in Köln. Das war schon unangenehm im Vergleich dazu. Von daher, ja, ich vermisse Spanien und die Wärme ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben. Muss aber auch sagen, die Woche, die ich da gewesen bin, das war doch durchaus stressig, kann man ja gleich noch intensiver drauf zu sprechen, aber muss ich auch nicht jede Woche haben, was da im Hintergrund alles passiert ist.
Hat es denn wenigstens noch ein bisschen Zeit, um Sightseeing zu machen durch Valencia?
Ja, auf jeden Fall. Testfahrten gingen ja nur bis Freitagabend und mein Rückflug ging am Sonntagmorgen ganz früh. Den Samstag habe ich dann tatsächlich auch noch genutzt, ein bisschen durch die Stadt zu gehen, mir ein paar Sachen anzugucken. Ein paar Sachen gesehen, die ich mir aufgespart hatte in den letzten Jahren. Bin ja jetzt auch schon zum vierten Mal da gewesen in Valencia bei den Tests. Und so langsam wird die Liste kleiner der Sachen, die ich da mal sehen wollte. Tatsächlich muss ich mal gucken, dass ich vielleicht auch beim nächsten Mal an den Strand komme, weil da bin ich bislang noch gar nicht gewesen.
Auch gut. Wenn man mal zusammen da ist, kannst du mir mal auch die wichtigsten Ecken dort zeigen.
Ja, kein Problem.
Wichtig wird's auch bei uns jetzt im Newsüberblick und da starten wir rein. Heiße Reifen. Jaguar-Pilot Mitch Evans ist der schnellste Mann in Valencia, aber auch die Porsche-Fahrer und Max Günther im Maserati überzeugen mit Speed.
Heiße Temperaturen. Die gab es in Valencia nicht nur beim Wetter, sondern auch bei WAE. In der Box des Batterieherstellers ging am Dienstag ein defekter Akku in Flammen auf. Das Paddock musste evakuiert werden, die Testfahrten wurden für 48 Stunden unterbrochen.
Heiß auf ein neues Layout. In Berlin soll es bereits beim Doubleheader im kommenden Jahr eine neue Streckenführung geben.
Und heiß auf einen neuen Technikpartner. Mahindra soll bei der Antriebsentwicklung anstelle von ZF zukünftig mit Mercedes zusammenarbeiten.
Ja, und wir biegen im Endeffekt direkt ein in die Vorsaison-Testfahrten von Valencia. Wir haben schon die Sightseeing-Tour hinter uns gelassen und kommen jetzt quasi direkt zur Strecke. Und du hast es ja schon so ein bisschen angekündigt in unserem News-Überblick. Es war nicht nur warm an der Strecke, es war sogar eigentlich richtig heiß.
Ja, tatsächlich. Zum ersten Mal in knapp 10 Jahren, die es die Formel E gibt, hat es tatsächlich den Brand einer Batterie gegeben. Mal kurz zur Vorgeschichte. Robert Schwarzmann, einer der Rookies, der gefahren ist, ist gegen 11 Uhr auf der Strecke stehen geblieben. Das Auto von DS Penske wurde dann mit dem Abschleppwagen ins Fahrerlager gebracht. Und im Fahrerlager gibt es einen Bereich, der für Autos reserviert ist, die rot sind. Rot ist ein Auto dann, wenn die grüne LED am Fahrzeug, die einen sicheren Zustand des Autos anzeigt, nicht leuchtet. Ja, also mutmaßlich könnte das Auto dann unter Spannung stehen, sodass es nicht angefasst werden darf ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Ganz wichtig, es muss nicht zwingend unter Spannung stehen. Es kann aber auch zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Etwa anderthalb Stunden später ist die Batterie aus diesem Auto ausgebaut worden und in der Box von WAE untersucht worden. WAE ist der Batteriehersteller, der für alle Akkus in der Elektrorennserie verantwortlich ist. Und bei dieser Untersuchung, dieser manuellen Inspektion, ist ein Lichtbogen entstanden. Es gab einen Funkenflug und eine Batteriezelle hat sich entzündet. Das hat dann nicht lange gedauert und nach wenigen Augenblicken brannte die Batterie dann lichterloh. Die Boxengasse und auch das Media Center mussten evakuiert werden. Kurz darauf auch das gesamte Paddock. Dazu muss man wissen, das Media Center ist im Boxengebäude im ersten Stock, direkt oberhalb der Box von WAE. Und das hat nicht lange gedauert, nachdem das Feuer ausgebrochen ist. Da mussten wir Journalisten, die sich da aufgehalten haben, alle schnell raus, durften auch unsere Sachen nicht mitnehmen. Es ging da quasi um Sekunden. 2,5 Stunden hat das etwa gedauert und dann durften wir auf jeden Fall wieder rein, um die Sachen zu holen und konnten dann zumindest erstmal wieder zurück zum Hotel fahren mit unserem Material, das wir anfangs zurücklassen mussten.
Ja, schon kurios, muss man wirklich sagen. Ich meine, du warst ja vor Ort, du hast es ja schon so ein bisschen beschrieben, das Media Center direkt da drüber. Ich glaube, als ja Außenstehender, selbst von der Distanz, wie ich das ja mitbekommen habe, schon echt kurios. Genau, Robert Schwarzmann, der dort stehen geblieben ist und auf einmal brennt dann, ja, würde ich mal wirklich sagen, die Boxengasse fast ab. Wie war so grundsätzlich das Gefühl vor Ort, wie das passiert ist? Hattest du schon so ein bisschen Gedanken gehabt, so ja, dass die Testfahrten möglicherweise komplett abgebrochen werden oder war das zu keinem Zeitpunkt eigentlich in deinen Gedanken?
Nee, das war auf jeden Fall ein Thema, was lange Zeit auch absolut unklar war, wie es denn jetzt weitergeht. An der Stelle muss ich die Formel E und auch die FIA mal loben, die tatsächlich auch uns Journalisten immer sehr, sehr kurzfristig mit Informationen beliefert haben. Aber es hat natürlich alles gedauert. Es war unklar, ob das ein Problem war, was nur diese eine Batterie betraf oder vielleicht alle anderen Batterien auch, die in den Autos verwendet wurden. Und da ist eine groß angelegte Untersuchung gelaufen und das hat halt nun mal seine Zeit in Anspruch genommen. Wie gesagt, die Testfahrten sind für 48 Stunden unterbrochen gewesen. Es durfte auch am Dienstag und auch am Mittwoch, zumindest bis zum späten Nachmittag, niemand an die Strecke. Das war alles gesperrt und weder den Teams noch den Fahrern noch uns Journalisten klar, wie es denn überhaupt weitergeht, bis dann irgendwann die Nachricht kam, am Donnerstag dürfen wir wieder zur Strecke und dann soll auch am Nachmittag gefahren werden. Die Folge, na klar, am Dienstag die Session wurde gestrichen, beide Sessions am Mittwoch wurden gestrichen. Ja, Donnerstagmorgen ist ebenfalls ausgefallen. Donnerstag sollte ja eigentlich auch gar nicht gefahren werden. Das war ja der Medientag, der angesetzt war. Das hat man dann versucht, so ein bisschen rumzudrehen, hat den Mittwoch dann nachträglich zum Medientag erklärt. Was natürlich besonders witzig war, da keine Medien vor Ort sein durften. Die hat man nicht reingelassen. Wir haben ein paar Interviews dann trotzdem geführt. Das ging zum Teil über Skype, über Teams, sogar eins über WhatsApp. Funktionierte alles irgendwie schon, aber ist natürlich keine befriedigende Situation. Und die Formel E hat sich dann dazu entschlossen, die übrigen Sessions, die noch durchgeführt wurden, zu verlängern. Am Donnerstagnachmittag wurden 4,5 statt 3 Stunden gefahren. Und Freitag wurden aus den 6 Stunden, die insgesamt gefahren werden sollten, sogar knapp 9. Dazu gab es zusätzlich eine Rennsimulation, die am Morgen durchgeführt wurde.
Ja, und ein Team, was ja dadurch direkt Problem entstanden hat, dadurch war das Team von Mahindra, das war ja direkt neben der WAE-Box untergebracht, Feuer und sowie auch Löschwasser haben sehr viel vom Equipment beschädigt, deshalb war auch nur ein Auto ersatzfähig dabei und auch die Fahrer konnten sich aber hingegen dann gegenseitig abwechseln. Die Formel E und die anderen Teams reagierten jedoch schnell, nämlich Mahindra durfte zusätzlich einen Privattest fahren, um die verlorene Zeit dann wieder aufzuholen. Und damit ist im Endeffekt alles gleich geblieben. Der Attack Charge wurde gleichzeitig dann auch probiert, wenige Minuten oder auch Stunde vor diesem Brand. Weiß man dazu eigentlich noch mehr, ob das möglicherweise irgendwie was zu tun hat? Ich meine, du hast ja selber gesagt, dass die Lage grundsätzlich sehr diffus ist rund um diesen Brand dort, rund um der WAE-Box.
Ja, also der Attack Charge hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Hintergrund ist nämlich, da kommen wir auch nachher darauf zu sprechen, es gab zwar Attack Charger, die genutzt wurden, aber es waren nicht genug für alle Teams da, sodass die Teams sich abgewechselt haben, damit den Attack Charger mal auszuprobieren. Und DS Penske, die ja das Batterieproblem hatten und deren Batterie nachher in Flammen aufgegangen ist, die hatten gar keinen Attack Charger da in dem Training, wo das Auto diese Probleme hatte. Von daher sind zwei Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Um nochmal kurz auf Mahindra einzugehen, das fand ich sehr, sehr löblich, wie da die Formel E und die anderen Teams reagiert haben, dass man gesagt hat, ja, jetzt ist bei euch ein Auto beschädigt worden, ihr habt viel Trainingszeit damit verloren. Wir machen das einfach ganz unkompliziert. Ihr bekommt einen zusätzlichen Test bis zum Saisonstart, wo ihr die verlorene Zeit nachholen könnt. Ich weiß nicht, ob man in anderen Rennserien ähnlich reagiert hatte, aber das, finde ich, gehört so ein bisschen mit zum Spirit, den man in der Formel E dann auch lebt. Ja, das Team konnte nichts dafür, dass das Equipment beschädigt wurde. Sie waren halt quasi zur falschen Zeit am falschen Ort, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dass man dann doch so unkompliziert diesen Nachteil, den das Team dadurch erlitten hat, wieder gut machen will, fand ich doch sehr, sehr positiv. Sowohl von der Formel E als auch von den Konkurrenten, die da sofort zugestimmt haben, dass dem Team Mahindra das zugestanden wird.
Absolut. Ich meine, du hast es ja gesagt, man hat im Endeffekt einfach nur die falsche Box erwischt. Da hätte auch sonst wer stehen können. Also genau. Von daher ziemlich, ziemlich starke Leistung, genau, von der Formel E und auch von den Teams, dass man dort, ja, da doch sehr sportlich da reagiert und sagt, okay, bei einem zusätzlichen privaten Test macht man dort für Mahindra und damit ist die Sache in dem Sinne aus der Welt. Wir lassen das große Thema dieses Wochenendes, aber würde ich mal sagen, dann hinter uns und schauen dann aufs Sportliche und dabei sind wir dann in dem Sinne noch so ein bisschen, zumindest beim Brand dabei. Die Folge des Brandes ist nämlich der Rookie-Test, der gestrichen worden ist, leider Gottes.
Ja, ganz gestrichen worden ist er nicht. Es ist nur die Verpflichtung gestrichen worden, dass die Teams Rookies einsetzen müssen. Hintergrund war der, dass von den Rookies einige nur Dienstag und Mittwoch überhaupt in Valencia gewesen sind und dann wegen anderen Verpflichtungen schon weiterreisen mussten. Und da Donnerstagnachmittag erst wieder gefahren wurde, konnten sie nicht zum Einsatz kommen. Jetzt kann man natürlich fragen, ob das so, wie es gelaufen ist, tatsächlich fair ist. Denn Nissan zum Beispiel hat beide Rookies schon am Dienstagmorgen fahren lassen. Da hatten die beiden Stammpiloten Sascha Finestras und Oliver Rowland am Dienstagmorgen frei, damit die Rookies ihre Einsätze gehabt haben und dann sollten die beiden übernehmen. Bei McLaren, DS Penske und Andretti ist jeweils ein Rookie zum Einsatz gekommen. Bei den anderen Teams haben aber durchgängig die Stammfahrer im Cockpit gesessen und da ist natürlich die Frage, ob man das wirklich noch als fair bezeichnen kann. Wenn ich ehrlich bin, ich wüsste jetzt auch keine Lösung, die tatsächlich für alle fair gewesen wäre. Was ich jedoch sehr, sehr positiv fand, ist, dass Porsche seine Testfahrerin Gabriela Zsilkova tatsächlich am Donnerstagnachmittag 3 Stunden hat fahren lassen, weil sie ja schon mal da war und weil man ihr auch den Einsatz quasi versprochen hatte. Da hat Antonio Felix da Costa so lange Pause gemacht in dieser Session. Fand ich sehr, sehr gut von Porsche.
Absolut. Gabriela Zsilkova war ja auch bekannt aus den GT4-Serien und von daher grundsätzlich schnell ist sie, keine Frage. Und dass man sie dort 3 Stunden fahren lassen hat, in der dann doch sehr prekären Lage, wo ja die Dienstags und Mittwochs ja dann quasi die Rookies ja nicht fahren konnten, war das ja dann doch eine sehr starke Leistung aus Sicht von Porsche. Ja, du hast es schon angesprochen, die Rookie-Tests oder die Rookie-Einsätze schwierig zu handeln. Da muss man halt wirklich sagen, da hat Nissan ja so ein bisschen Glück bewiesen, dass man dort dann einfach gesagt hat, okay, fahrt direkt die erste Session quasi direkt am Morgen. Und ich glaube, anders lösen kann man es vielleicht nicht oder ja, in dem Sinne, dass man jetzt gesagt hat, okay, das ist vielleicht nicht verpflichtend, hat man da so ein bisschen eingelenkt. Ob man jetzt vielleicht einen zusätzlichen Test macht, da Mahindra quasi noch diesen einen Testtag macht, wäre natürlich auch, ja, unfair natürlich wieder für Mahindra. Ich glaube, da muss man halt einfach mal in den sauren Apfel beißen für die Rookies, so blöd es klingt. Aber na gut, hoffentlich findet man dann noch eine Lösung.
Ich gehe davon aus, es soll ja auch wieder in Berlin ein Testtag nur für Rookies stattfinden. Und ähnlich wie in Rom in diesem Jahr ist auch weiterhin die Option möglich, dass man ein eigenes Rookie-Training auf einer der regulären Formel-E-Strecken durchführt. Ob man dann vielleicht Nissan ein bisschen mehr Track-Time für die Stammfahrer geben wird, ich denke, könnte man darüber diskutieren, aber ich befürchte, dazu wird es nicht kommen. Nissan hat jetzt dann auf der einen Seite Glück gehabt, dass die Rookies fahren dürften, auf der anderen Seite aus Sicht der Stammfahrer natürlich ein bisschen Pech gehabt. Aber ich glaube, das ist jetzt so, wie es ist und da kann man im Nachhinein nicht mehr viel dran ändern.
Ja, absolut. Ich meine, man ist ja auch in dieses Wochenende gegangen, wo man jetzt nicht damit gerechnet hat, dass man jetzt 2 Tage ja auch teilweise nicht fährt. Von daher muss man da dieses Thema Rookies, glaube ich, vielleicht ein wenig hinten dran setzen. Ich meine, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht noch irgendwo anders noch einen zusätzlichen Test zu machen außerhalb von Berlin, wäre das ja eine schöne Sache. Lassen wir die Rookies hinter uns und kommen quasi zu den Erkenntnissen dieser Vorsaison-Testfahrten. Auch die Formel E ist vor Batteriebränden nicht gefeilt. Aber noch immer ist ja dieses Thema Schnellladegeräte da. Wir haben das ja schon so ein bisschen geklärt. Der Brand ist ja durch diese Schnellladesituation in der Formel E nicht der Grund gewesen. Das können wir in dem Sinne schon mal aussprechen und damit dann auch quasi bilanzieren. Aber wir kommen nochmal zurück auf dieses Thema Schnellladegeräte, denn das, ja, ist irgendwie ein Problem, was sich zumindest zieht, muss man wirklich sagen.
Ja, die Schnellladungen sollten ja schon in der abgelaufenen Saison eingeführt werden. Der Saisonbeginn in Mexiko ist mehr als 9 Monate vorbei und tatsächlich hat der Batteriehersteller WAE, der ja auch für diese Attack Charger zuständig ist, nur 8 Ladegeräte mit nach Valencia gebracht, die 11 Teams sich dann teilen müssen. So wie man gehört hat, soll bei diesem Brand sogar eines dieser 8 Ladegeräte beschädigt worden sein. Wo ich mich aber jetzt fragen muss, ja, bei allem Verständnis für Lieferschwierigkeiten, die aktuell existieren aufgrund der globalen Lage, Pandemie, Nachwirkungen dazu, die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine hauptsächlich, aber auch zum Teil im Nahost. Aber wie schwer ist es denn, die benötigten Teile für 11 Ladegeräte zu besorgen? Und vor allem, was macht man mal, wenn tatsächlich aus irgendeinem Grunde mal 2 oder 3 der Geräte defekt sein sollten. Das wird ja für erhebliche Probleme sorgen. Daher, wenn es wirklich nicht möglich ist, eine ausreichende Anzahl inklusive Ersatzgeräten zu besorgen, dann denke ich, wird der Attack Charge erstmal warten müssen. Und das ist dann auch der nächste Punkt, unser nächstes Learning aus den Vorsaison-Tests, ob der Attack Charge tatsächlich in absehbarer Zeit kommen wird. Denn es ist eine Folge der ersten beiden Punkte. Batteriebrand, nicht genügend Schnellladegeräte da. Faktisch ist es so, die Schnellladung konnte bislang nur theoretisch getestet werden. Es gab zwar eine Rennsimulation, die Fahrer haben Boxenstops gemacht, mussten 33 Sekunden an der Box anhalten, wo die Autos theoretisch hätten aufgeladen werden sollen. Aber sie wurden es praktisch nicht. Und wichtig ist es für die Teams, die Prozesse mit der Schnellladung auch vor dem ersten Rennen zu kennen und auch üben zu können. Ja, es bringt ja nichts, wenn man dem Team da einen Schnelllader hinstellt, aber keiner weiß, wie das Ding funktioniert. Und dazu habe ich in Valencia auch mit Florian Motlinger gesprochen. Der ist ja Gesamtprojektleiter Formel E bei Porsche und das hat er dazu gesagt.
Hier ist jetzt das erste Mal, dass die Attack Charger, Boost Charger allen Teams zur Verfügung stehen für erste Tests. Heißt, wir sind immer noch in der Validierungsphase. Es war auch geplant, mit einer Rennsimulation den sportlichen Impact aufs Rennformat das erste Mal hier abzuprüfen. Heißt, wir sind in einem Prozess, dieses Thema auf den Weg zu bringen. Wie weit wir diesen Prozess abschließen können, ist bis jetzt unklar.
Ja, ihr habt es ja selber gehört. Florian Motlinger sagte ja, es läuft immer noch diese Validierungsphase, da in Valencia zwar eine Rennsimulation ja auch schon gemacht worden ist, hierbei aber nicht geladen wurde, ist davon auszugehen, dass vor der Einführung noch mindestens ein weiterer Test stattfinden wird und das eben mit diesem Attack Charge. Ja, auf jeden Fall, da merkt man so ein bisschen auch bei Porsche oder grundsätzlich wird sich das sicherlich auch bei den anderen Teams damit ja auch fortsetzen, dass man mit der Gesamtsituation um diesen Attack Charge, der dann neu eingeführt werden sollte ja schon im letzten Jahr oder in der letzten Saison, ja und jetzt, der immer noch nicht quasi in 100%igen Zügen da ist, ja, es ist eine nervige Situation, muss man wirklich sagen, für die Teams, keine Frage.
Auf jeden Fall und vor allen Dingen, na, für die Prozesse ist es wichtig, dass sie es testen können. Sie konnten es jetzt nicht testen, obwohl es anders geplant war. Da muss man jetzt sehen, wie das weitergeht. Ob man den Test in einem freien Training nachholt oder wie auch immer man das machen wird. Also ich habe aber die Befürchtung, dass wir zumindest in den ersten 3-4 Rennen keinen Attack Charge sehen werden.
Davon ist fast schon auszugehen, absolut. Ja, dann kommen wir von den Attack Charges zum Attack Mode jetzt nicht, aber so richtig gut unterwegs waren die Jaguars. Die waren Favorit, 3 Jaguar-Fahrer unter den schnellsten 4. Aber tatsächlich hatte auch Porsche einiges mitzureden. Mit Platz 5, 6, 8 und 10 war man dort sehr gut unterwegs. Aber das Feld ist und bleibt Formel E typisch sehr eng.
Genau, alle 22 Autos lagen tatsächlich in weniger als einer Sekunde. Und sogar 17 innerhalb von einer halben Sekunde. Es geht also tatsächlich eng zu, aber ganz wichtig an dieser Stelle ist, die Aussagekraft der Tests in Valencia ist begrenzt. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon darauf hingewiesen, keiner weiß, ob die Teams wirklich alles gezeigt haben. Die Strecke ist nur bedingt repräsentativ, sie bietet sehr, sehr viel Grip, ist unheimlich glatt. Das ist bei sehr, sehr vielen Formel-E-Kursen im weiteren Saisonverlauf definitiv anders. Und ein weiterer Punkt, der vielleicht eine Rolle spielt, Luca, das Thema Zuverlässigkeit, zumindest beim Team ERT.
Genau, das neue Team ERT, da kommen wir später auch noch zu sprechen, nämlich mit nur 347 Runden auf Platz 10 in der Rundentabelle war man dort unterwegs, jetzt nicht was unbedingt für das Team spricht, da muss ERT echt noch was zulegen, wenn man da schon auch mit der Zuverlässigkeit so zu kämpfen hat.
Und ganz nebenbei, die beiden ERTs waren auch noch mit Abstand die langsamsten.
manchmal ist es ja tatsächlich so, dass Autos, die schnell sind, zwar nie lange laufen. Andersrum ist es gern mal so, dass Autos, die laufen, sehr langsam sind. Aber wenn beides der Fall ist bei ERT, da muss man bis Mexiko aber noch einiges dran legen, um da auf jeden Fall auf Strecke zu kommen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich weit über die Saisontestfahrten noch zeigen muss und dass man da konkurrenzfähig wird. Neues gibt es aus Berlin, was das Thema Layout anbetrifft. Es gibt interessante Informationen dort aus Spanien, was man schon über Berlin gehört hat. Nämlich gibt es ein neues Layout, was schon bereits zum Doubleheader im Jahr 2024 eingeführt werden soll.
Genau, das hat mir Alberto Longo, Chief Championship Officer der Formel E, im Interview bestätigt. Und es ist ja im Endeffekt genau das, was sich Lucas Di Grassi auch bei mir am Mikrofon vor etwa anderthalb Jahren schon gewünscht hatte. Wenn ihr euch nicht mehr dran erinnert, was Lucas Di Grassi gesagt hat, dann hört gerne zu. Ich habe es für euch vorbereitet.
For Gen 3, completely different. We have to rethink. Here it would be very cool if we could do one corner, in my view at least, if we could do one corner inside the hangar, where the E-Village is. That would be very cool. If you have one corner there that people could watch from the, you know, from the top and from the sides, I think that would be very cool. But the track doesn't need to be bigger. I think maybe longer straights, slightly longer straights, maybe 100 meters, 150 meter longer straights. But in general, it's a great event. The amount of people here, you have space to do other stuff. For sure it's good news, and for sure I count on FIA and Formula E to bring up the track to something different now for Gen 3.
Ja, Lucas Di Grassi hat es gesagt, er möchte im Endeffekt da fahren, wo aktuell die E-Villages da sind, dass man die Strecken-Action dort verfolgen kann, und das werden wir sicherlich sehen. Ein schöner, interessanter Gedanke, den da Lucas Di Grassi mitgebracht hat. Die Details werden sicherlich noch vor dem Beginn des Ticketvorverkaufs kommen, was ja rund um das Weihnachtsgeschäft starten dürfte, um natürlich da auch einen wichtigen Markt mitzunehmen. Von daher, das Streckenlayout werden wir dann auch in wenigen Wochen kennen, aber wäre echt mal interessant, dort in dem Bereich zu fahren, weil das wurde ja so ein bisschen, ja, links liegen gelassen fast schon.
Ja, auf jeden Fall. In Berlin hat man alle Möglichkeiten. Man hat eine große Fläche, wo man nach Herzenslust eine Strecke bauen könnte. Ich persönlich fand es schon langweilig, dass man jetzt in diesem Jahr auch immer noch auf dem alten Layout gefahren ist. Das kennen die Fahrer und die Teams in- und auswendig. Mag auch seine Vorzüge haben, insbesondere die erste langgezogene Kurve. Ist ganz nett, sag ich mal. Ist auch was Besonderes in der Formel E. Aber ich finde den Ansatz gut, dass jetzt, wo die Gen 3 Autos da sind, man auch extra für die Gen 3 Autos eine Strecke entwerfen will und fahren wird. Ob sie durch den Hangar führt, wie Lucas Di Grassi sich das gewünscht hat, wir wissen es nicht, können wir nicht sagen. Aber ich denke, es wird sich innerhalb der nächsten Wochen rausstellen, und ihr werdet hier bei uns alles darüber erfahren.
Genau, und das Thema Rennkalender ist ja auch noch eins, was wir euch zumindest aus der letzten Folge noch ein bisschen schuldig geblieben sind. Da war ja noch so ein bisschen Gerüchte dabei, aber jetzt wissen wir ja ganz klar, dass wir den Rennkalender für 2024 haben, und wir hatten ja schon zuletzt über ein paar Gerüchte in der Folge gesprochen, aber jetzt eben mit den Neuigkeiten. Fangen wir direkt mal dabei an, was denn so neu ist in dieser Saison.
Neu dabei ist Shanghai. Da hatten wir beim letzten Mal ja auch schon drüber spekuliert. Und tatsächlich ist es so, die Formel E will auf dem Formel 1 Kurs in Shanghai fahren. Nicht auf der gleichen Streckenkonfiguration wie die Formel 1, sondern höchstwahrscheinlich in einer etwas verkürzten Variante. Aber ja, Shanghai, der chinesische Markt, ganz, ganz wichtig für viele Teams und insbesondere Hersteller, die in der Formel E dabei sind. Was man aber auch sagen muss, es gab ein paar Überraschungen beim Rennkalender. Nämlich zwei Städte, die eigentlich fest eingeplant waren, aber jetzt auf einmal raus sind. Jakarta und Rom. Aus unterschiedlichen Gründen. In Jakarta ist für den größten Teil des Monats Juni, wo das Rennen stattfinden sollte, eine Wahlkampfperiode für die indonesischen Präsidentschaftswahlen angekündigt. Und es wird halt befürchtet, dass das Auswirkungen auf die Logistik hat, wenn gleichzeitig auch ein Rennen auf den Straßen der Hauptstadt ausgetragen werden soll. Rom ist ein ganz anderer Grund, der genannt wurde, Luca.
Ja, genau. Ihr könnt euch sicherlich noch an den schweren Unfall dort im Rom im letzten Rennen dort erinnern, das für sehr viel Spektakel gesorgt hat, aber auch tatsächlich sicherheitsrelevant dafür dann auch ausschlaggebende Punkt war, dass man dort dieses Rennen dann nicht mehr fahren wird in Rom und damit dann auch tatsächlich die große Stadt damit hinter sich lässt. Aber stattdessen soll ja ein anderer Austragungsort in Italien gefunden werden. Nämlich stehen da zwei zur Auswahl, nämlich Vallelunga und Misano.
Zusätzlich zu den beiden Strecken habe ich gerüchteweise in Valencia gehört, ist noch eine weitere permanente Rennstrecke im Gespräch. Man wollte mir nicht sagen, welche. Ich vermute, es könnte vielleicht Imola sein. Außerdem verhandelt die Formel E gerade auch noch mit einer Stadt in Norditalien über ein Straßenrennen. Aber ich glaube, das wird sich im kommenden Jahr noch nicht realisieren lassen. Dafür wird einfach etwas mehr Vorlauf benötigt. Aber ein Rennen in Italien soll auf jeden Fall gesetzt sein. Auch Italien als Autonation natürlich ein ganz, ganz wichtiger Markt für die Formel E und die engagierten Hersteller.
Absolut. Und der wichtigste Termin natürlich aus Sicht von den deutschen Fans ist natürlich Berlin. 11.5. und 12.5. Doubleheader haben wir ja schon besprochen. Das bleibt ja in dem Sinne keine große Überraschung, denn Berlin ja eigentlich seit Saison 1 fester Bestandteil, wo ja auch die meisten Formel-E-Rennen gefahren worden sind, natürlich auch mit dieser besonderen Situation während Corona, dass man dort das Finale abgehalten hat mit mehreren Rennen, aber trotzdem muss man sagen, Berlin fester Bestandteil, Deutschland fester Bestandteil innerhalb der Formel-E und damit bleibt man auch mit dabei und das freut natürlich viele aus Deutschland. Wir haben vorher schon über das Team ERT gesprochen. Jetzt fragt ihr euch, ERT, was ist das? Ja, das, glaube ich, gehen vielen so. Das Team, was sich ja im Endeffekt nach unserer letzten Folge neu aufgestellt hat. Und da bringt Tobi uns auf den neuesten Stand, nämlich mit
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Luca hat es schon angekündigt, mit dem Teleskop werfe ich heute einen Blick nach Silverstone, denn hier hat das Team ERT seinen Sitz, das neu in der Formel E ist. Bislang ist es unter dem Namen NIO 333 Racing an den Start gegangen. Nachdem das chinesische Unternehmen Shanghai Lisheng Racing das Team vom Automobilhersteller NIO gekauft hatte, der seitdem nur noch als Titelsponsor auftrat, ist der Hersteller nun damit komplett raus. In diesem Zuge fand ein komplettes Rebranding des Teams statt, was auch mit neuen Farben vonstatten geht. 2024 wird man in Dunkelgrau und Neongelb an den Start gehen. Die Fahrer bleiben die gleichen wie in der vergangenen Saison. Sergio Sette Camara und Dan Ticktum gehen für das Team an den Start. Luca, was hältst du denn vom neuen Design, mit dem das Team in der kommenden Saison an den Start gehen will? Sieht ja spektakulär aus, oder?
Absolut, ich meine, in der Formel E haben wir in den letzten Jahren ja immer viel Rot und Weiß und Schwarz gesehen. Von daher muss ich sagen,
hallo,
ist mal was ganz, ist das mal was ganz Neues, mit diesem aggressiven Neon-Gelb-Grün-mäßigen und dann auch mit den verschiedenen Linien, die dort drauf sind auf dem Auto. Schaut euch das Bild gerne mal an bei eformel.de oder auf Social Media, gibt's einiges dazu. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Über den Namen kann man jetzt schreiten, ERT, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt einfallsreich, aber solange es funktioniert auf der Strecke, soll das ja egal sein, haben wir aber zumindest nicht Testfahrten bisher ja eigentlich nicht gezeigt.
Ja, das stimmt. Kurz zur Erklärung, ERT ist eine Abkürzung, steht für Electric Racing Technologies. Ja, wie Luca schon sagt, das ist besonders kreativ, wenn man ein Team in einer Elektrorennserie benennen will. Ja, aber gut, ja, man wird seine Gründe haben, warum man das Team so genannt hat. Wie gesagt, ich fand auf jeden Fall, die Autos sind ein Hingucker. Die Leistungen, die die Fahrer auf der Strecke damit gebracht haben, sind es bislang noch nicht. Aber es sind ja auch noch ein paar Wochen, bis die Saison beginnt. Und vielleicht kann sich ja da noch ein bisschen was tun.
Absolut. Ich meine, schade muss ich sagen, dass NIO damit quasi auch wieder komplett aus der Formel E verschwindet. Ja, auch lange Zeit tatsächlich jetzt dabei gewesen in der Serie. Und von daher, ja, auch schade quasi in dem Sinne, wenn so ein Name dann auch komplett verschwindet. Du hast es ja auch schon angesprochen, der Hersteller in dem Sinne nur noch Titelsponsor gewesen, jetzt ja komplett raus. Finde ich schon irgendwo schade, aber irgendwo öffnet sich ja auch eine neue Tür, jetzt für ERT und damit ein neues altes Team in der Formel E. Ja, und damit haben wir im Endeffekt alles für euch aufbereitet, was in Valencia wichtig war. Wir haben die Testfahrten besprochen, wir haben das quasi große Thema hinter uns gelassen und in allem analysiert und nochmal aufbereitet. Das Feuer, was ja für Schlagzeilen gesorgt hat, was nicht unbedingt einfaches Thema ist für die Formel E, keine Frage, aber in dieser Folge ja auch ganz klar ja nochmal für euch alles aufbereitet. In diesem Sinne würde ich sagen, schaut gerne auf Social Media vorbei und natürlich auf eformel.de. Da liest ihr mehr von Tobi Würz und auch von den Kollegen, die dort ja fleißig jetzt dann auch zum Beispiel beim Ticker dabei waren, auch über die Testfahrten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns, für den Podcast. Wenn es euch gefällt, auch natürlich mit der Neubesetzung, würde ich mich da speziell nochmal über Feedback freuen. Das, was ich gelesen habe, hat mich auch sehr erfreut. Von daher gerne weitermachen und bewerten mit 5 Sternen auf den diversen Kanälen, nämlich bei Spotify und auch zum Beispiel bei Apple Podcast mit 5 von deren Zahl, wenn es euch besonders gefallen hat. Ja, Tobi, wenn du nichts mehr hast, mache ich hier den Laden zu.
Nee, also von meiner Seite aus denke ich, wir sind soweit durch. Themen von Valencia haben wir besprochen. Jetzt kommt ja erstmal die große Pause, bis dass es im Januar leider erst losgeht. Das sind ja noch so viele Wochen. Ich hoffe, wir kriegen in der Zeit noch ein paar Episoden hin und finden auch ein paar interessante Themen, über die wir uns hier an der Stelle unterhalten können. Aber ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich, oder?
Absolut. Ich meine, gerade die Wochen vor dem Saisonstart werden nochmal richtig intensiv. Und bis es dann nach Mexiko geht, ich meine, ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und von daher freuen wir uns da auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, wenn ihr wieder dabei seid beim E-Pod. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.